Julia Weidbrecht ist Literaturwissenschaftlerin an der Universität Köln mit Forschungsinteresse im Mittelalter und da speziell beim Einhorn. Guten Morgen, Frau Weidbrecht.
Guten Morgen.
Einhörner gibt's ja sehr wahrscheinlich nicht, aber in der Literatur, da gibt's sie eben doch. Weiß man seit wann? Seit dem 2. Jahrhundert?
Die Faszination am Einhorn ist deutlich älter als der Physiologus. Der liefert die christliche Erklärung und Deutung und, wie Sie gesagt haben, auch Integration. Aber wir haben schon in antiken Quellen der griechischen Antike Beschreibungen von Tieren, die irgendwo im fernen Osten in der Nähe von Indien leben und äußerst schwer zu fangen sind und nur ein Horn haben.
Dieses Unicornis captivatur, das haben wir gerade gehört, das gefangene Einhorn also, das hat ja die Eigenschaft, dass man es fangen kann, wenn ich richtig unterrichtet bin, allein auf eine Art. Es muss nämlich seinen Kopf in den Schoß einer Jungfrau legen. Was ist das für ein seltsamer Gedanke?
Das ist in der Tat ein seltsamer Gedanke. Der hat mich auch lange beschäftigt. Also ich habe angefangen, mich mit Tieren in der religiösen Symbolik des Mittelalters zu beschäftigen. Und man findet ja kein Ende. Es werden immer mehr, es wimmelt. Und dann stößt man auf diesen Bildtypus der sakralen Einhornjagd. Da ist eine Jungfrau abgebildet. Entweder hält sie das Einhorn fest oder sie packt das Horn mit einer Hand. Und das geht auf die schon genannte Physiologus-Tradition zurück, in der als tatsächlich probates Jagdmittel gesagt wird, man muss eine reine Jungfrau auf eine Lichtung setzen. Und entweder von der Reinheit selbst oder vom süßen Geruch dieser jungen Frau wird das Einhorn, das überaus scheue Tier, dann angelockt. Woher das kommt, wissen wir nicht. Es ist in den Quellen erstmals belegt im Rahmen der christlichen Ausdeutung. Und mittlerweile ist in mir der Eindruck gewachsen, dass sozusagen die Faszination, die das Tier schon viel länger hat, hier durch die christliche Brille gesehen wird.
Das Einhorn ist ein Tier, das es nicht gibt. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Ist es das, was Sie fasziniert hat am Einhorn, dass es eine Vorstellung ist, die allein in Köpfen existiert und sich durch allerlei unterschiedliche Quellen eben auch christliche speist?
Also ich denke jetzt an Rilke, Sie wahrscheinlich auch. Und dieses bekannte Sonett, oh, dieses ist das Tier, das es nicht gibt. Es geht natürlich mit genau dieser Faszination um. Durch meine Beschäftigung mit der mittelalterlichen Naturkunde, die eigentlich immer eine Beschreibung der göttlichen Schöpfung ist, eigentlich eher gewohnt, andersrum zu fragen. All die Dinge, die beschrieben werden sind, gibt es und man hat einfach sehr lange Zeit mit diesen Wissensbeständen gearbeitet oder ist dahingehend damit umgegangen, dass man das gar nicht in Zweifel gestellt hat. Und ich finde besonders faszinierend tatsächlich, wie lange man von der Existenz der Einhörner überzeugt gewesen ist, weil dieses Wissen sehr feste Tradierungswege gegangen ist, gerade über diese christlichen Naturkunden.
Aber irgendjemand muss es sich ja ausgedacht haben und dann wäre ja die Frage, warum eigentlich? Weil die Welt sonst nicht vollständig ist?
Weil sobald man es irgendwo vorfindet, man es auch in diese christliche Weltdeutung integrieren muss. Und dafür ist vielleicht noch interessant, dass auch in der hebräischen Bibel im Alten Testament ein wildes Tier, wahrscheinlich ein Wildstier, hebräisch Re'em, in die griechischen und lateinischen Bibelübersetzungen gewandert ist und damit Monoceros oder Unicornis wiedergegeben worden ist. Also man hat sozusagen das Wissen, das man aus den antiken Quellen bezogen hat, in die Bibelübersetzung mit hineingenommen und wups, gibt es das Einhorn, denn alles, was Teil der Schöpfung ist, alles, was in der Bibel benannt wird, darf sozusagen innerhalb dieses Deutungsrahmens auch nicht in Zweifel gezogen werden. Und das führt dann zu einem Bildtypus, den ich auch sehr überraschend fand und dann gleichzeitig, wenn man bei dieser Argumentation bleibt, auch wieder nicht, nämlich Darstellung der Arche Noah, in denen wie selbstverständlich natürlich auch ein paar Einhörner die Arche besteigt.
Das ist ein Beweis, würde ich sagen.
Selbstverständlich.
Wenn das Einhorn auf der Arche Noah dabei war. Also man muss es sich vielleicht so vorstellen, wenn wir uns mal so an ein vielleicht Lagerfeuer der vorschriftlichen Zeit begeben. Da ist viel erzählt worden, da ist auch einiges erfunden worden. Dann gab es Geschichten über Tiere, die vielleicht wirklich jemand mal gesehen hat, so wie ein Nashorn oder man hat, da kommen wir auch später in der Sendung noch drauf, so Zähne von Narwalen gefunden und sich dann gefragt, von welchem Tier ist das wohl und man kannte halt keins, zu dem es gehören könnte und so vermischen sich diese Geschichten miteinander und dieses Miteinander vermischen der Geschichten, das wird im Mittelalter einfach fortgesetzt, aber vielleicht noch mit einer größeren Autorität, weil man die Antike sozusagen für die Epoche hält, in der viel Wahrheit produziert wurde?
Also das finde ich ganz richtig dargestellt. Und dann kommt noch was dazu. Ich habe ein kleines Buch über das Einhorn geschrieben, gemeinsam mit meinem mittellatinistischen Kollegen Bernd Rohling. Und wir haben uns die Texttradition angeguckt. Und das funktioniert im Grunde ähnlich. Das Wissen wird weitergetragen, abgeschrieben, kopiert. Es wird in die sich verändernden Deutungshorizonte integriert. Dazu muss es ein bisschen umgeschrieben werden. Aber was bleibt, ist diese große Faszination an diesem besonderen Tier mit dem einen Horn.
Ja, Einhorn, das ist sozusagen maßgeblich für das Einhorn. Aber ist es denn ansonsten eigentlich statisch oder gibt es verschiedene Erscheinungsformen?
Ganz unterschiedlich. Und das gilt nicht nur für die Neuzeit, wo das Einhorn ein durchaus diverses Geschöpf ist. In den antiken Fällen wird es tatsächlich eher als ein kleines Tier dargestellt, äußerst wild. Die Farbgebung ist ganz unterschiedlich. Auch das Horn wird ganz unterschiedlich beschrieben, aber es wird immer als ein einzelstehendes gedrehtes, überlanges Horn beschrieben. Das ist ganz interessant, denn das findet sich eben auch im Spätmittelalter. Da gibt es auch ein ganz reizendes Einhorn auf einem Bildteppich, der in Zürich im Schweizer Nationalmuseum ausgestellt wird. Da hat das Einhorn so Tupfen und ist pastellfarben und nicht weiß. Und wenn man sich diese schönen, weißen, pferdeähnlichen Wappentiere mal anguckt, die sehen Sie immer mal wieder in den Schildern von Einhornapotheken, dann sieht man, ja, das geht schon in Richtung unserer anmutigen, modernen Einhörner mit den großen Augen, aber die haben in der Regel so ganz struppige Bärte, so ein Ziegenbart und eine wilde Mähne. Und das geht eigentlich auch zurück auf die antike Beschreibungstradition.
Also erstmal war das Einhorn eher klein, vielleicht so ziegenartig und ist dann irgendwann zu einem Pferd geworden und zu einem Symbol im Mittelalter auch. Darüber haben wir am Anfang schon kurz gesprochen. Also zum Symbol im Grunde für die Reinheit. Ne? Das ist nicht zu fassen. Es ist irgendwie ätherisch, aber es lässt sich eben durch die Jungfrau fangen. Also da drin steckt ja ganz viel von dieser jungfräulichen Reinheit, die dann quasi dennoch es möglich gemacht hat, dass der Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist. Das ist aber doch trotzdem ganz merkwürdig, dass die christliche Heilslehre da so ein seltsames Fabelwesen braucht, was dann dazu kommt.
Ja, also das ist tatsächlich auch das Rätsel des Einhorns, das sich nicht lösen lässt. Also auch die wirklich anhaltende Faszination daran, die mich persönlich natürlich sehr freut. Welchen Status das in den religiösen Zusammenhängen bekommt, das vermag ich tatsächlich immer noch nicht so ganz zu ergründen. Mein Eindruck ist, da kommen dann eben Erzählungen ins Spiel, die das Ganze offensichtlich sinnlicher, anschaulicher machen. Und dazu gehört diese Fügung der Jagdlist mit dem Einhorn. Und wenn man sich anguckt, wie das auch in der Literatur manchmal beschrieben wird, wird das durchaus auch mit einem etwas Ironie versehen. Also da haben wir dann Berichte über eine Jungfrauenprobe, dass das Einhorn dann natürlich schon merkt, wenn es gefoppt werden soll und da in Wahrheit gar keine reine Jungfrau sitzt. Und dann haben wir deutlich später, also dann im Übergang zum 16. Jahrhundert, in den naturkundlichen Enzyklopädien einerseits den Willen, dieses Wissen zu versammeln, auch andererseits aber auch sozusagen schon anzudeuten, dass das vielleicht nicht so ganz ungebrochen ist. Und da wird dann gesagt, man habe auch gehört, also wieder beim Hörensagen und bei den Erzählungen, man könne auch einen hübschen Jüngling prächtig ankleiden und parfümieren und auf eine Lichtung setzen und auf diese Weise dann das Einhorn täuschen. Da merkt man, dass es vielleicht auch nicht nur ganz tief religiös und bierernst genommen wurde.
Mich tröstet ja irgendwie auch, dass Sie das Einhorn auch nicht so richtig zu fassen kriegen. Und das scheint ja doch ein gut Teil der Faszination auch dieses Einhorns auszumachen. Diese Transformation, die es jetzt in jüngerer Vergangenheit erfahren hat, ist ja auch ganz faszinierend. Quasi von einem religiösen Symbol, von einem antiken Fabeltier hin zum Verkaufsschlager, ja nicht nur in Spielwarengeschäften, sondern auch auf alle möglichen. Wenn da ein Einhorn drauf ist, dann kann man es leichter verkaufen. Auf Kaffeetassen haben wir es gefunden im Vorfeld dieser Matinee und auch auf veganen Kondomen zum Beispiel. Also alles verkauft sich offenbar gut mit dem Einhorn. Warum?
Tja, bei den Einhornkondomen ist es natürlich naheliegend. Das hat vielleicht was mit dem einen Horn zu tun. Und bei anderen Bereichen bin ich immer ganz zurückhaltend, weil ich mich eher fürs Historische zuständig fühle und weil die Quellenlage so unübersichtlich ist. Aber vor allen Dingen in den Gesprächen ist mir so deutlich geworden, dass das was mit der Seltenheit, mit der Scheuheit zu tun hat und es ist nicht zu fassen und man möchte ihm trotzdem nahe sein und es scheint einerseits ein Sehnsuchtstier zu sein und andererseits eines, in das man sehr viel hineinprojizieren kann und das ist aber wirklich nur so eine oberflächliche Beschreibung dessen, was sich so zeigt in einer gewissen Verspieltheit, die mit dem modernen Einhorn für mich auch einhergeht und das finde ich sehr faszinierend.
Julia Weidbrecht, Literaturwissenschaftlerin an der Universität in Köln. Auch sie findet, das Einhorn ist nicht zu fassen und das macht einen Großteil seiner Faszination aus. Vielen Dank, Frau Weidbrecht, für den Besuch in der SWR Kulturmatinee.
Vielen Dank.